Heute ist der 15. Januar 2009 und das ist der 84. Digitag. Hallo miteinander, mein Name ist Roger Zedi.
Und ich bin der Matthias Schüssler.
Und als Gast heute bei uns ist der Marc Holitscher.
Grüezi miteinander.
Hallo Marc, du bist bei Microsoft Schweiz und hast dort einen relativ speziellen Job. Du bist nämlich verantwortlich, kann man das so sagen, für Open Source.
Ja, genau.
Innerhalb und außerhalb von Microsoft.
Exakt.
Ja. Okay, was du genau machst, über das reden wir im zweiten Teil. Erzähl doch vielleicht kurz, was du gemacht hast, bevor du zu Microsoft bist.
Bevor ich zu der Microsoft gegangen bin, bin ich in einem ähnlichen Medien gewesen wie ihr auch, Journalismus. Wir haben ja eine gemeinsame Vergangenheit.
Das ist so, ja.
Wir waren zusammen beim Internetstandard, haben dort also die Hochs und Tiefs von der New Economy hautnah miterlebt.
Ja, vor allem Tiefs.
Tiefs, ja. Bis dann eben wieder fertig war. Ich habe mir dann gesagt, die Privatwirtschaft ist mir zu gefährlich. Ich bin zurück an die Uni gegangen, habe dort meine Diss geschrieben über Internetregulierung, also insbesondere Domainnamen. Das ist ja immer noch ein Thema, oder? Weil die Organisation, die Domainnamen global, global verwaltet, die hat ja eine enorme Macht. Oder? Also je nachdem, ob man Domainnamen überkommt oder einem der weggenommen wird, vor allem, verschwindet man ja vom Internet. Und das ist eine amerikanische Firma. Und insofern hat mich einfach interessiert, oder, wie sich jetzt so die Machtverhältnisse, wie man sie in der Offline-Welt kennt, jetzt eben auch online weiterführen tun.
Ist ein spannendes Thema, könnte man eigentlich auch noch gerade drüber reden.
Ja, aber machen wir ein anderes Mal.
Sehr gerne.
Und ist immer wie hat dich denn jetzt nach Walliselle verschlagen?
Dadurch, dass ich mich in dieser Arbeit mit dem Internet auseinandergesetzt habe, bin ich zwangsläufig natürlich auch in Kontakt mit den sogenannten Vätern vom Internet gekommen. Ich glaube, es gibt keine Mütter vom Internet. Das sind so Leute wie der John Postel und der Vint Cerf. Mhm. Die haben natürlich sehr stark auch Affinität zu Open-Source-Technologien, offene Standards. Mhm. Und ich habe auf dem Weg einfach ziemlich gut verstanden, wie die Leute funktionieren, was ihre Weltanschauungen sind. Und Microsoft hat dann 2005 jemanden gesucht, der eben genau das Wissen hatte, weil man selber wollte besser verstehen, wie Open Source funktioniert, gesehen hat, dass Linux und Open Source gute Produkte hervorbringt und wie man von dem auch profitieren kann, das ist klar.
Okay. Aber bevor du bist jetzt in dem Moment kein Ideolog, sonst wärst du nicht zu Microsoft, oder?
Genau. So ist es. Also ich sehe mich nicht als ideologisch verbrämt, weder in die eine noch in die andere Richtung.
Bevor wir jetzt schon alles erzählen, was wir eigentlich im zweiten Teil darüber reden, würde ich sagen, Matthias, erzähl du etwas vom Feedback von dieser Woche.
Ja, nachdem wir letzte Woche ja ein bisschen verwöhnt worden sind mit Feedback, hat es die Woche 1 gegeben. Vom Andreas. Er hätte auch gerne an der Verlosung teilgenommen, aber er hat dann das Mail gerade ein paar Stunden geschickt, nachdem wir die Sendung mit der Verlosung schon aufgenommen haben. Und darum hat es leider nicht mehr ganz gelangt. Aber was er uns geschrieben hat, sage ich auch jetzt trotzdem. Bin seit neuestem Digitalk-Hörer. Ich habe mir seit dem neuen Jahr schon 5 Sendungen reingezogen. Macht Spaß, euch zuzuhören. Merci vielmal dafür. Und hallo Andreas und hallo alle anderen neuen Hörer, die uns seit kurzem zuhören. Unsere Statistik zeigt, dass es ein paar neue Hörer muss geben haben über das neue Jahr. Freut mich uns sehr darüber. Und wir wissen nicht genau, warum dass die jetzt gerade in dem Moment zu uns gestoßen sind.
Also. Ich weiß nicht, aber ich glaube, also ich weiß nicht, wie es so gegangen ist, aber Weihnachten, Neujahr, haben alle einfach so viel Zeit gehabt. Also in Facebook ist irgendwie nie so viel Zeug reingepflastert worden wie dann.
Genau. Also. Und Andreas schreibt noch weiter, vor allem sprecht ihr mir aus dem Herzen, wenn ihr über Cablecom herzieht. Das iPhone finde ich auch ein tolles Gerät, aber so gut, wie ihr das in den Himmel lobt, finde ich es nicht. Es fehlen Funktionen, die ich als selbstverständlich anschaue. Aber dank dem iPhone bin ich zum Digitalk-Hörer geworden. Jetzt wissen wir es wenigstens bei einem, woher der kommt. Genau, also Mails mit Anregungen, Kritik, Vorschlägen und Lob und Audiofeedback schickt ihr uns auf leben@tagesanzeiger.ch.
Wunderbar, vielen Dank. Dann kommen wir zu unserer Goodie-Runde.
So ist es.
Marc, fang doch du an.
Was ich euch mitgebracht habe, ist ein Link. Und zwar ein Link auf Windows Live Suite von Microsoft. Windows Live, ich weiß nicht, wie viele Leute das...
Das ehemalige MSN, oder?
Ja, also wenn wir die Suchmaschinen anschauen, aber okay. Windows Live ist eigentlich noch eine Auswahl von verschiedensten Diensten, die man nutzen kann. Es sind insgesamt etwa 30 Dienste. Da muss man sich also wirklich damit beschäftigen, um da das ganze Reichhaltigkeit mal zu überblicken. Der Link ist download.live.com. Wo man sich dort herunterladen kann, ist eine Auswahl von denen Dienst. Und mir persönlich gefällt erst einmal die Fotogalerie, die es dort gibt. Also es ist ein Client, das Programm, das man sich herunterladen kann. Das Programm erlaubt einem, seine Fotos zu ordnen. Das ist auch nicht so wahnsinnig spektakulär. Was aber wirklich cool ist, finde ich, sind so die Zusatzfunktionen. Die fangen an bei ganz einfachen Editierfunktionen, Möglichkeiten, also so die roten Augengeschichten. Mhm. Geht dann aber noch deutlich weiter, dass man kann also Panoramabilder erstellen kann. Es ist integriert mit Fotosynth. Das ist auch ein neuer Dienst von Microsoft, wo man kann verschiedene Fotos, die man an einem Ort gemacht hat, automatisch zusammenfügen
lassen. Oh, von dem ist schon klasse.
Und es gibt dann so wie eine virtuelle Welt, oder? Wo du dich eigentlich in deinen eigenen Bildern kannst drin bewegen. Du kannst Fürsche gehen, du kannst rundherum schauen, solche Sachen. Ebenfalls ein Vorteil von Fotogallery ist die Integration mit dem Online-Dienst. Oder? Also du kannst direkt aus dem Programm raus die Fotos publizieren auf einem Windows Live Space, wo dann auch automatisch eingerichtet wird. Und von dort aus hast du dann eigentlich die Verfügbarkeit von diesen Fotos sowohl auf dem Internet wie auf deinem PC daheim, aber auch auf dem Telefon. Also du kannst Windows Live auf deinem Telefon installieren und dann von dort aus entweder Fotos aufladen oder Fotos von deinen Kollegen anschauen oder Fotos austauschen.
Wunderbar.
Ja, mein Goodie, das ich euch heute diese Woche vorschlage, nennt sich bearsite.com. Die zeigt Webseiten in einer reduzierten Form an, also optimiert für kleine Bildschirme wie Handys, wie iPhones, wie PDAs, was auch immer. Und bietet eine einigermaßen übersichtliche Darstellung. Man kann einschalten, ob man Bilder sehen will oder nicht. Das hilft dann natürlich auch, Datenmengen zu reduzieren. Und bearsite.com wertet auch Feeds aus, also ist gut für Geräte, die das nicht von sich aus können. Und kann Favoriten verwalten. Das zeigt die letzten Seiten an, die man dort eingegeben hat. Eine gute Sache. Was fehlt, ist, dass man dann explizit auch einfach Werbung ausblenden, dass man die nicht muss abladen auf seinem Telefon.
Und du hast das auf deinem iPhone zum Beispiel?
Oder? Es ist einfach eine Webseite. Du gehst dort drauf und liest dort die Adresse ein. Also man muss nichts installieren, einfach eingeben und loslegen.
Ja, schön. Mein Goodie ist ein Tool, das sich nennt NameMangler. Ich hoffe, ich habe es richtig abgeschrieben. Oder aufgeschrieben, besser gesagt. Das ist ein Tool, das einfach einem dabei hilft, wenn man 15 verschiedene Files aufs Mal möchte, neu benamsen auf seinem Computer mit irgendwie sämtlichen möglichen Optionen, mit irgendwie bestimmte Nummerierung einführen oder Wörter ersetzen und. Mhm. Ist, wenn es mich nicht täuscht, sogar gratis.
Für den Mac.
Für den Mac.
Genau. Wenn ihr so etwas braucht für Windows, kann ich Entry-Namer empfehlen.
Ja. Gut, dann sind jetzt hoffentlich alle glücklich. Diese Woche viel zu reden gegeben hat eine Arbeit, die am MIT in Boston geschrieben wird oder wurde, ist, demnächst publiziert soll werden, von einem Herrn Wissner Gross. Und er beschäftigt sich mit dem sogenannten CO2-Footprint und hat mal ausgerechnet, was dann so eine Google-Anfrage an CO2 produziert. Und irgendwie ist er da auf 7 Gramm gekommen. Er sagt, dass wenn man irgendeine Webseite anschaut, kostet das 0,02 Gramm CO2 pro Sekunde. Und falls es Animationen hat und so weiter, dann ist es 10-mal mehr. Also 2 Gramm pro Sekunde. Kurz gesagt, wenn euer Computer läuft und ihr auf dem Internet sind oder auch nicht, verbraucht das Strom und Energie und die muss ja irgendwo produziert werden und das produziert dann meistens CO2 mit. Jetzt sagt Google selber, sagt, das sind viel zu hohe Zahlen, stimmt alles überhaupt nicht, es ist viel weniger und überhaupt Autofahren ist schlimmer und sowieso ist alles schlimmer. Was haltet ihr von dieser Diskussion?
Diskussion selber. Naja, also, dass man über die Umweltbelastung von der Informatik muss reden, finde ich sinnvoll. Die Diskussion selber finde ich jetzt auch ein bisschen komisch, weil, also, ich weiss jetzt nicht, was Google für den Strom zahlt, wie viel das ist, aber wenn das so viel wäre, dann würde ich ja wahrscheinlich allein das, was ich bei Google anfrage pro Tag, 100 Tassen Tee ausmachen, oder? Und ich glaube, dann würde sich einfach, wenn das so viel wäre, würde das einfach schlicht sich für Google nicht rentieren.
Also, dass es relativ viel ist, ist glaube ich klar. Und ja. Darum sind sie auch ständig bemüht, irgendwelche Stromspar-Software einzusetzen und so weiter.
Genau. Was für uns interessant ist, ist vor allem die umgekehrte Frage, oder? Also welchen Beitrag kann Software dazu leisten, um eben Umweltproblematik zu vermindern. Mhm. Und da gibt es die verschiedensten Ansätze. Das eine sind sicher die Datacenter. Dort ist dann die Frage, wie kann Software die Ressourcen, die dort vorhanden sind, möglichst effizient nutzen, oder? Ja. Also, dass man da möglichst wenig Abwärme zum Beispiel produziert, dass Rechenleistung, dass die Auslastung von denen Rechner immer gewährleistet ist. Wir haben bei Microsoft beschäftigen uns zum Beispiel auch mit der Frage Unified Communication, also das heisst, wie kannst du deinen Computer über Sprache und Bild eigentlich als Telefon nutzen und so Reisekosten minimieren. Mhm. Und da haben wir auch herausgefunden, dass sich aber eine Distanz von 400 Kilometern es also lohnt, wenn man eine Konferenz jetzt über den Computer veranstaltet, tut, sich über eine Webcam eben unterhält und nicht im Zug sitzt. Interessant ist noch, dass es erst ab 400 km Distanz so ist. Mhm. Bis dorthin.
Vorher kann man auch gerade so gut hingehen.
Kannst also auch mit dem Zug gehen und bist dann von deinem CO2-Footprint, den du hinterlässt, bist du etwa auf dem gleichen Level unterwegs.
Okay. Also interessant finde ich an dieser Geschichte eigentlich nur, wenn man offenbar möchte, dass über seine wissenschaftliche Arbeit geredet wird, muss man einfach Google erwähnen.
Und ein bisschen eine absurd hohe
genau. Wobei, also noch jemand anderes habe ich dann gelesen, in dieser Arbeit selber werde ich Google gar nie erwähnt. Das hat dann irgendeine englische Zeitung, glaube ich, so umgerechnet oder wie auch immer. Aber ja, also auf jeden Fall ein interessantes Thema. Es ist übrigens auch etwas, was unsere Hörer sich schon als Hauptthema gewünscht haben. Und wer weiß, das machen wir hoffentlich demnächst mal ein bisschen ausführlicher. Ein anderes Thema. Palm hat letzte Woche ein neues Gerät vorgestellt. Palm ist ja einer meiner Flops vom letzten Jahr und ich gehöre eigentlich eher zu denen zählt, wo die Firma mehr oder weniger abgeschrieben hat.
Du hast einen Abgesang gesungen.
Sozusagen, totgesagte Leben länger, sagt man ja. Wie gesagt, sie haben jetzt den Palm Pre vorgestellt, das ist eine Art iPhone im weitesten Sinn, also ein Smartphone, hat einen Touchscreen, kann all das übliche Zeug, plus kann sogar MMS verschicken, es kann multitasken, es hat eine Tastatur, es gibt erste Web-Apps, was denkt ihr, rettet das Palm nochmal vor dem Untergang?
Also ich finde es hochinteressant, wie du auch sagst, oder? Dass jetzt so eine Firma, die sich eigentlich eher ein bisschen schwierig tun hat, lang, oder? Vor allem was eigene Betriebssysteme angeht, jetzt nochmal so einen Anlauf kann nehmen, offensichtlich wirklich von der Innovation her etwas hervorbringt, wo es wert ist, zum diskutiert werden. Ich habe das vorher auch nicht gewusst. Was ich spannend finde an sich in dieser ganzen Diskussion ist, wie eben wirklich so die Online-Welt und das, was man im Hosensack hat, also sein Telefon, wie das sich jetzt vermischen tut, oder wie das immer näher zusammenwächst.
Ja.
Und auch da denke ich, Wettbewerb ist an sich einfach etwas Gutes. Also ich glaube, es tut Apple gut, es tut auch uns gut, wenn da nochmal ein Spieler auf der Bühne erscheint, wo die anderen herausfordern.
Ja, das heisst, der gibt es schon sehr lange auf der Bühne und er hat vor allem auch lange die Leute wirklich überzeugt. Also ich weiss auch von heute noch, Leute, die schwören auf den Palm, die eben sagen, so, das Synchronisieren ist eben besser wieder bei vielen anderen Geräten.
Zum Beispiel ich, also, wenn ich an mich an meine Palm-Zeit erinnere, ist das synchronisiert immer ein ziemlich...
Ja.
Das ist, du weißt, wo
es genau. Also. Aber man kann zum Beispiel auch Office-Dokumente sehr schön darauf bearbeiten. Mhm. Das wäre ein anderer Aspekt, den gewisse Leute gut finden. Ich bin selber auch nicht so ein Palm-Fan jetzt. Aber ich glaube, wenn das WebOS, das neue Betriebssystem, mit dem Synergy, also diesen Synchronisationsdienst, wo man quasi alles irgendwie mit allem kann synchronisieren und von überall her seine Infos hat, quasi automatisch im Hintergrund aktualisiert, dann wird das die Leute interessieren und dann kann das funktionieren und könnte sogar vielleicht auch der eine oder andere iPhone-Anwender neidisch machen.
Mhm. Mhm. Also ich glaube wirklich, dort liegt wahrscheinlich der Schlüssel zum Erfolg, oder? Wie eben die Durchgängigkeit von diesen Diensten wird sein. Also wenn es Palm klingt, wirklich sowohl auf dem Telefon wie eben auch auf dem Internet die Anwendungen miteinander zu verschmelzen und das besser macht als andere Spieler, dann haben sie sicher eine gute Chance. Ich glaube nicht, dass es die Auswahl von Anwendungen, also weißt du, dass du irgendwie hunderte von von Applikationen, die kannst du herunterladen, dass man dort wirklich mit dem gewinnt. Mm. Sondern es muss effektiv der Mehrwert irgendwie sein, den du aus dieser Integration herauszuziehen kannst.
Also im Moment gibt es ja auch noch keine richtigen Apps, sondern einfach mal so ein HTML, JavaScript und diese Sachen. Der Rest soll dann auch später kommen, so wie das beim iPhone auch war. Mich dünkt es eigentlich extrem spannend. Ich würde sehr gerne dann mal eins in die Finger nehmen. Leider gibt es Palm als Firma in der Schweiz schon ganz und gar nicht mehr. Also die haben sich zurückgezogen. Mal schauen, ob man dann irgendwie an so eins ankommt. Und mich dünkt es vor allem, ehrlich gesagt, auf den ersten Blick schon mal viel überzeugender als das G1 von Google.
Das auf jeden Fall. Ohne Zweifel, ja.
Also ich würde sagen, das ist jetzt das erste Telefon seit dem iPhone, wo ich finde, oh, das wäre auch noch etwas. Also wir bleiben dran und vielleicht ist ja dann Palm plötzlich wieder ein Top-Endjahr.
Mal schauen. Singen wir dann wieder Loblieder.
Genau. Bleiben wir noch kurz bei dem Telefon. Für das iPhone hat es eine kleine Überraschung gegeben, diese Woche, dunkelt es mich. Und zwar hat es bis jetzt strikt einfach den Safari-Browser gibt's für das iPhone. Es gibt keinen Firefox, keinen Opera, keinen Explorer. Und jetzt sind diese Woche gerade 4 alternative Browser auftaucht, die man im App Store kann kaufen kann. Der eine ist der erste, ich glaube sogar, ist gratis. Ich erzähle kurz, was die machen, dann könnt ihr sagen, ob euch das interessiert. Der erste heisst Edge Browser. Und das Einzige, was eigentlich der macht, ist, er nützt den ganzen Bildschirm aus. Das heisst, es hat oben und unten keine Leiste mehr oder irgendetwas. Hat den Nachteil, dass wenn man wieder eine neue Webseite anschaut, zuerst muss man in die Einstellungen gehen. Ich sehe Kopfschütteln und Schweigen. Also das interessiert uns nicht wirklich. Dann gibt es ein Programm, das heisst Webmate. Und das verbessert Tabs. Das heisst, wenn man im Safari verschiedene Seiten offen hat und man wechselt, müssen die ja jedes Mal neu geladen werden. Und der schafft das offenbar ohne Reload. Matthias, ist dir das 99 Cent oder 1 Franken 10, oder was das dann kostet, wert?
Nein.
Auch nicht? Dann hat es einen, der keine Spuren hinterlässt beim Surfen, der nennt sich passenderweise Incognito. Wäre das was?
Also, ich meine, Porno tust du jetzt nicht am iPhone googeln, oder? Für das ist auf den Bildschirms. Nein, also.
Ja, und Online-Banking mache ich jetzt auch nicht unbedingt dort drauf. Und dann gibt es noch einen, der ist relativ innovativ immerhin, der nennt sich Shaking Web. Und der macht so eine Art Bildstabilisation für wackelige Situationen. Also zum Beispiel, wenn man im Bus ist und es rüttelt und man möchte etwas schauen, dann dachte ich, ich habe es nicht ausprobiert, das Bild stabilisieren auf dem Gerät.
Das halte ich für ein Ende.
Ja, ich befürchte, das wird nicht einmal richtig funktionieren. Also kurz gesagt, können wir zusammenfassen, es gibt nach wie vor keine richtige Alternative. Seht ihr das auch so?
Also wenn jetzt Firefox für das iPhone würde ich mir das sicher anschauen. Aber so ist jetzt mein Bedarf an Browser relativ klein. Ich finde ja den Safari gut. Der hat sicher noch so seine Mängel, aber da werden sie auch noch mal eine Version anlegen und dann ist man da wieder dann glücklich. Also das finde ich würde jetzt keinen Browser schreiben für das iPhone, wenn ich freie Zeit hätte.
Mhm. Würdest du lieber etwas anderes machen? Ja, Microsoft, ein Explorer für das iPhone, wäre das etwas?
Ich habe ehrlich gesagt selber kein iPhone, ich kenne mich da nicht so gut aus. Was aber ist, dass wir zum Beispiel den Firefox auf Windows Vista ganz klar gefördert haben, in dem Sinn, dass man das Mozilla-Team vor etwa einem halben Jahr auf Redmond eingeladen hat. Wir haben dort ein Open Source Lab, da kommen wir sicher auch noch dazu, also ein Laboratorium, wo wir versuchen, vorhandene gute Open Source Applikationen zu optimieren, dass sie auch auf der Windows-Plattform gut laufen. Das haben wir mit Firefox gemacht. Mhm. Und zwar schlicht und einfach, weil wir nicht riskieren wollen, dass Leute, die jetzt einfach den Firefox brauchen, sich dazu gezwungen sehen, auf andere Plattformen, sei es jetzt Linux oder Apple, Mac OS X, abwandern. Und ich denke, Apple wäre wahrscheinlich gut beraten, wenn sie etwas Ähnliches machen würde, weil schlussendlich der Kunde hat heute so eine breite Auswahl und er wird entscheiden und wenn sie ihm da entgegenkommen, dann ist das sicher eine gute Geschichte. Mhm. Also ich würde es machen.
Man könnte jetzt ein bisschen böse sagen, kaum ist der Steve Jobs rekonvaleszent außer Haus, werden die fremden Browser zugelassen im App Store.
Ja, ich weiß nicht, ob es an dem liegt. Ja.
Es ist eine Unterstellung, ich das ganz klar als das deklariert.
Wenn ihr Lust habt, probiert die Sachen aus oder sind glücklich mit was immer für Browser ihr braucht. Kommen wir noch zu einer anderen Meldung, die hat mich einfach noch interessant gedacht. 50 Millionen PS2 sind verkauft worden in den USA. Also die Marke ist irgendwie gebrochen worden, kurz vor kurzem. Ich habe mal angeschaut, im ganzen weltweit 140 Millionen Stück von dieser Konsole sind verkauft worden. Und das Interessante ist, sie verkauft sich eben immer noch sehr gut. Ich habe mal kurz nachgeschaut, was die anderen Konsolen so gemacht haben bis jetzt. Die erste Xbox ist 24 Millionen Mal verkauft worden, die zweite 28 Millionen Mal bis heute. Die Wii, wo ja im Moment so als die erfolgreichste gilt, 34 Millionen Mal. Und PS3, also der Nachfolger von der PS2, erst 17 Millionen Mal. Ja, was sagen euch die Zahlen?
Also ich glaube, da muss man sich klar sein, dass es vor allem um die Geräte geht, die schon im Markt draussen sind. Oder die 50 Millionen von denen.
Ja, okay, das ist einfach kumuliert, was bis heute verkauft
wurde. Genau. Ja. Und interessant ist einfach auch, wenn man schaut, was sind denn so die Neuverkäufe, oder was geht jetzt eigentlich raus, was wollen die Leute? Und dort ist es, glaube, wenn man so gesamteuropäisch anschaut, wir kennen Zahlen nicht für die einzelnen Länder, aber einfach gesamteuropäisch ist der Trend ganz klar, dass die Wii vorne ist. Dass die Xbox 360 und PS3, die sind etwa gleich auf.
Ja.
Wir aus einer Schweizer Sicht haben im November und im Dezember extrem gute Zeit erlebt mit der Xbox 360. Also die Verkaufszahlen sind in einem Jahr gewesen, also Year on Year sind die fast 100% hoch. Also die Nachfrage nach der Xbox 360 steigt. Und was auch eine interessante Information ist, dass von den 28 Millionen, die du gesagt hast, von der Xbox 360, die heute draussen sind, 17 Millionen auf Xbox Live sind. Also Xbox Live ist gleich etwas, wo sehr rege genutzt wird.
Ja.
Und natürlich auch heisst, dass du viele Kollegen findest, wenn du mal online bist und irgendwie ein Game willst zocken.
Aber das heisst doch eigentlich auch, wenn sich jetzt die PS2 immer noch so toll verkauft, und vor allem auch die Wii, dass jetzt zum Beispiel halt das HD-Gaming ist eigentlich völlig overrated, oder?
Ja, also ich kann es nicht sagen. Ich spiele in HD daheim und ich muss sagen, ich finde es mega cool.
Ja, also ich glaube, das sind vor allem schon auch, Sony müsste sich da Gedanken machen. Ich habe ja auch irgendwo noch gelesen, dass sogar die erste Xbox, also der Vorgänger von der Xbox 360, mehr gebraucht wird noch als die PS3. Also sogar auch dort ist es irgendwo ein Zeichen dafür, ich weiß nicht, ob das wirklich so stimmt, aber es sieht nicht gut aus für die PS3. Die ist irgendwo einfach, die bietet zwar HD und technisch Blu-ray, alle das vom Feinsten, aber irgendwie das, so das Game-Erlebnis ist doch nicht, bringt es offenbar doch nicht. Und ich, das finde ich eigentlich noch gut, dass am Schluss dann nicht die technischen Features entscheiden darüber, was da oben ausschwingt, sondern eben offenbar wie unterhaltet, wie gut fühlt man sich da bespielt von dem Ding.
Genau, das denke ich effektiv auch. Und eben die ganze, auch da, wie wir es vorher bei den Telefonen schon gesehen haben, oder auch mit dem Beispiel von der Fotogallery, man will einfach beides können nutzen. Also man will können daheim für sich spielen, aber man will auch online zusätzliche Dienste können konsumieren. Ob jetzt das ist, mit anderen Leuten spielen, mit anderen Leuten unterhalten, Spiele abladen, Updates abladen. Ich glaube, das ist schon auch immer ein wichtigerer Punkt.
Ja, dann reden wir noch ganz kurz über die letzte Meldung. Die geht um ein Gadget im weitesten Sinn. Und zwar hat voller Stolz Philips diese Woche angekündigt, dass sie einen Fernseher im CinemaScope-Format gebaut haben. Es ist erst ein Prototyp, beziehungsweise der ist noch nicht in Serie. Der Witz an dem Ganzen ist, man kann dann Spielfilm schauen ohne schwarze Balken oben und unten. Das Teil ist relativ gross, hat fast 150 cm Bildschirmdiagonale, ist Full HD in der Höhe und dann hat sie in der Breite jetzt natürlich dann noch mehr Pixel. Wer möchte so einen?
Ich habe mir das überlegt, das sieht natürlich auf den ersten Blick sieht es noch lässig aus und ist sicher etwas, wo, wenn man das hat, sofort jeder fragt, toll, was ist das? Aber ich frage mich, ob es wirklich Sinn ergibt. Ich meine, Full HD, auch auf den Blu-rays sind die Filme eben, glaube ich, die CinemaScope, die dann ein bisschen mehr, wo die Breite ein bisschen mehr als doppelt so viel ausmacht wie die Höhe, eben mit diesen schwarzen Balken drauf. Ich glaube nicht, weil auch das Format ist ja auf dem Film drauf, wie gestaucht. Und es wird dann erst beim Projizieren in die Breite gezogen. Also ich glaube, am Schluss bringt es technisch wahrscheinlich nicht mehr Schärfe. Es bringt einfach irgendwo ein fehlende schwarze Balken. Und das mag ja so schön sein, wenn man viel so Film schaut. Aber dafür hat man natürlich die Balken, dann, wenn man normal 16:9 schaut und so.
Die sind dann dafür umso schlimmer.
Ja, also ich glaube, das Einzige, was da etwas würde bringen, wäre wirklich, wir haben das letzte Mal darüber geredet, so einen flexiblen Bildschirm, der dann immer in die Breite fährt, die man gerade braucht.
Das wäre gut. Ja. Und mich würde interessieren, wenn eine Internetseite 7 Gramm CO2 verursacht, eine Stunde Fernsehen schauen auf so einem Bildschirm.
Der hat sicher über 200 Watt oder
so. Wahrscheinlich erschreckend viel oder so. Ja, zum Glück macht das noch niemand. Der Preis ist übrigens auch noch nicht draussen. Ich finde jetzt eigentlich mehr, obwohl es noch lustig ist, ich finde, es braucht jetzt nicht nochmal ein Format,
nein, wo
die Leute verwirrt und überhaupt und so.
In dieser Woche geht es im Hauptteil um Microsoft und um Open Source. Der Mark Hollitscher gibt uns da Auskunft über ein Thema, das die meisten wahrscheinlich zuerst einmal würden sagen, das ist ein Widerspruch in sich. Und man fragt sich, warum beschäftigt sich Microsoft mit Open Source?
Es geht in erster Linie darum, um genau solche Bilder, oder? Wie sie die Leute eben im Kopf haben, wie du jetzt gerade auch gesagt hast, um die jetzt wieder zu legen. Dass man eben zeigen kann, dass heute Microsoft an einem Punkt ist, wo man ganz klar sieht, dass Open Source und alle die Communities natürlich ihre Daseinsberechtigung haben. Die haben gute Produkte, die sie hervorbringen. Mhm. Die Produkte die werden auch nachgefragt. Wir sehen es jetzt mehr eigentlich im Unternehmensbereich als privat, klar, aus unserer Perspektive. Aber die meisten Unternehmen haben heute in irgendeiner Form Open Source im Einsatz, sei jetzt das auf dem Server oder sei das im Datenzentrum. Und wir sind da natürlich herausgefordert, als Anbieter von Software und Softwarelösungen, dass unsere Produkte mit Open Source Produkten so gut wie möglich zusammenarbeiten.
Das ist mal das eine. Das klingt für mich jetzt ein bisschen harmonisch. Also man könnte natürlich auch das so sehen, dass das eine Speerspitze ist gegen Open Source und ihr auch kämpft gegen die Sachen, die da kommen und euch das Leben schwer machen, euren Produkt im Markt draussen.
Da machen wir überhaupt kein Geheimnis draus. Wir sind daran interessiert, dass unsere Produkte schlussendlich Gunst vom Kunden gewinnen. Mhm. Wenn wir bei einem Kunden in einer Situation sind, wo wir mit Open-Source-Produkten, sei jetzt das Linux oder ein Apache-Server konkurriert, dann wollen wir gewinnen. Genau. Das ist völlig klar. Und da machen wir auch alles, was uns in unserem Verhältnis steht. Also wir versuchen aufzuzeigen, zum Beispiel, dass Microsoft-Lösungen billiger sind. Mhm. Das sind sie nämlich, aus unserer Sicht. Man macht sehr häufig den Fehler, dass wenn man über Linux und Open-Source redet, dass man sagt, ja, die kosten ja keine Lizenz, also ist es gratis. Mhm. Oder? Das ist im Endeffekt ist das nicht so. Wenn man Linux aus einem kommerziellen Kanal bezieht, also sagen wir jetzt mit Red Hat oder mit der Novell, dann zahlt man zwar dort keine Lizenzen, man zahlt dann halt einfach für den Support, den man bekommt, über die Updates und die Patches, die man dort eigentlich mietet. Da kostet schon einen gewissen Anteil. Sehr häufig sind sich die Leute auch nicht gewöhnt, um mit Open-Source-Technologien umzugehen, aber man muss sie also noch schulen. Man muss bestehende Anwendungen, die vorher...
Gut, dort habt ihr einfach den Vorsprung, dass man euer Produkt eher kennt, natürlich.
Da sind die Leute sind sich mehr gewöhnt, um mit dem zu arbeiten. Wir müssen eben entsprechend weniger umgeschult oder neu geschult werden. Was sich dann für ein Unternehmen, je nachdem, auf welcher Grössenordnung, dass man redet, natürlich sehr schnell in sehr viel Geld kann niederschlagen kann. Und was uns einfach wichtig ist, dass man versteht, und das ist in der Schweiz eigentlich der Fall, dass wenn man vergleicht ein kommerzielles Produkt, und das muss jetzt überhaupt nicht nur eine Microsoft-Software sein, sondern irgendeine andere kommerzielle Software. Wenn man die vergleicht mit einem Open-Source-Produkt, dass man wirklich eine so genannte Gesamtkostenbetrachtung macht. Also eben nicht nur Lizenzen gegen nicht vorhandene Lizenzen kontrastiert, sondern dass man eben schaut über einen gewissen Zeitraum im Betrieb, innen, was kostet eine gewisse Software und kannst du sie eben nicht.
Aber IBM sagt jetzt zum Beispiel aus dieser Sicht auch mit dem Stichwort TCO oder Total Cost of Ownership, Betriebskosten könnte man dann vielleicht sagen, ist Linux immer noch günstiger. Die empfehlen das und sagen, kann man auch aus Kostengründen machen. Könnten die bei IBM einfach nicht so gut rechnen?
Das ist klar. Nein, die können sicher sehr gut rechnen. Die können sogar so gut rechnen, dass sie sich bewusst sind, dass wenn aus ihrer Sicht der Kunde weniger Geld für das Betriebssystem ausgibt, dass sie dann mehr können verlangen für die Sachen, die drauflaufen.
Genau.
Also die Applikationen zum Beispiel, aber auch die Beratungsdienste. Oder? IBM macht heute mehr Umsätze mit Consulting und Beratungsdiensten als mit Software und Hardware. Leute brauchen Hilfe, um Open-Source-Lösungen können zu implementieren. Die sind schwierig.
Der Anteil ist bei Microsoft sicher auch nicht so klein, oder?
Von?
Von irgendwelchen Beratungsausbildungs- und so weiter Umsätzen. Also aber ich mache das Geld auch nicht einfach nur mit Windows-Lizenzen.
Aber ich würde sagen, zum grössten Teil. Wir sind jetzt zwar dabei, um ein Consulting, einen Beratungsarm aufzubauen.
Aber das sind häufig aber externe Unternehmen, die das dann machen? Oder machen die das auch selber?
Also wir haben selber, wir haben selber eine Beratungstruppe, kann man so sagen, innerhalb von Microsoft. Aber es ist ganz klar, dass es natürlich im Markt draussen verschiedenste Unternehmen gibt, die sowohl auf unsere Plattform wie aber auch auf andere Plattformen, Open-Source-Plattformen insbesondere, ihre Unterstützung anbieten.
Darf ich kurz eine Frage? Ja, sicher. Du hast gesagt, in der Schweiz ist das okay. Mich würde wundern, du bist ja angestellt bei Microsoft Schweiz.
Ja.
Ist das etwas, das auch von Microsoft Schweiz initiiert wurde, dass es so jemand braucht wie dich? Weil wenn man zum Beispiel hört, was der Herr Ballmer alles so schön so gesagt hat über Open Source, von wegen Krebsgeschwür und so weiter. Und wie sieht Redmond das?
Es gibt in sehr vielen Ländern so Leute wie mich in dieser Funktion, wo man den Markt beobachten tun, neue Trends versuchen zu erkennen und dann schauen, wie wir uns gegenüber denen können optimal positionieren.
Also das ist einfach ein pragmatischer Ansatz. Ihr schaut, was die Realität ist und dann arrangiert ihr euch halt bestmöglich.
Also profitorientierte Firma, die mehr als 30 Jahre erfolgreich in dem Geschäft unterwegs ist, glaube ich, ist das ein Muss. Aber jetzt noch mal kurz zu dem, was der Roger gesagt hat. Es sind genau so Sachen, oder? Also dass der Ausspruch von Steve Ballmer gegenüber Linux und Open Source, der hat natürlich auch sehr viel kaputt gemacht, oder?
Bist du damals schon bei Microsoft?
Nein, bin ich nicht gewesen. Aber es ist etwas, was bis heute widerhallt und was man immer wieder hört. Microsoft ist eine Firma, die lernt, die einen gewissen Lernprozess durchmacht, ganz sicher. Und ich würde sagen, man muss es genau so sehen. Also wir sind sicher mal an dem Punkt gewesen, wo man so gedacht hat. Heute sind wir aber schon viel, viel weiter. Ja. Und nochmal, also es gibt wirklich, wenn es um Konkurrenz geht auf einem Produktlevel, dann wird man gewinnen. Wenn es darum geht, jetzt auch Open Source und was sich alles aus dem ergeben hat, positiv können zu nutzen, dann sind wir sehr stark daran interessiert, eben entsprechende Zusammenarbeit.
Es ist halt natürlich schwierig, so eine zweigleisige Strategie zu vermitteln. Aber eben, also wenn es um Konkurrenz geht, dann warnt ihr auch gerne warnen vor Linux. Also wenn es zum Beispiel darum geht, ob Open Source in Verwaltungen, in den Kantonen, Bund soll eingesetzt werden, dann hört man meistens von Microsoft, dass das ganz gefährlich ist. Warum ist das so gefährlich?
Auch dort verfolgen wir eigentlich eine zweigleisige Strategie. Und ich glaube, in einer Welt, wie wir sie heute haben, die sehr komplex ist, wären wir schlecht aufgestellt, wenn wir einfach nur irgendwie krampfhaft probieren, eine Strategie zu verfolgen. Jetzt nochmal zu deiner Frage. Open Source hat natürlich immer ein gewisses Risiko in sich, dass man eigentlich sehr schwer nachvollziehen kann, woher das die Code-Fragmente, woher das die Programme wirklich kommen. Oder also wenn du dir vorstellst, du hast eine weltweite Community von Entwicklern, die daheim versuchen, ihr das Beste zu geben, um ein Programm weiterzubringen, dass dann da wirklich jeder in dem Sinn ehrlich ist und eben nicht vielleicht sich dazu verleiten, sieht, mal noch irgendwo etwas zu nehmen bei einem vorhandenen Produkt, gewisse Software-Architekturen zu korrigieren. Weiss
man bei Microsoft aber auch nicht. Und da hat es natürlich auch schon die Rechtsstreit gegeben um Lizenzen und über angebliche
Code-Herstellen.
Also
genau, und jetzt, wenn du als Kunde, sei jetzt das im öffentlichen Bereich oder im Privatsektor, Open-Source-Technologien einsetzt, dann gibt es keine Herstellerhaftung. Oder? Weil es steht ja kein Hersteller dahin. Das ist eine weltweite Community. Niemand kann in dem Sinn zur Rechenschaft gezogen werden, sollte sich herausstellen, dass da Patente oder gewisse andere Drittrechte verletzt werden. Dann haftest du als Kunde direkt. Und das kann sehr, sehr, sehr teuer werden unter Umständen.
Kann man das nicht abschieben an irgendeinen, eben, dass man das halt vom Dienstleister sagen, IBM setzt mir das auf und haftet auch dafür?
Nein, das wird in den meisten Fällen explizit ausgeschlossen. Ist das so? Mhm. Auf der Seite Microsoft hast du einen sogenannten Haftungsausschluss. Also wenn sich einmal herausstellen sollte, dass in einem von unseren Produkten irgendwelche Sachen enthalten sind, die nicht ganz sauber sind,
dann
musst
sind
du
als... selber schuld.
Dann trägt man die volle Verantwortung.
Ist das eine realistische Gefahr? Ist das schon mal passiert, dass irgendein Kunde so etwas... Hast du da irgendein Beispiel?
Es ist zum Beispiel das Linux-Projekt in München, ist ja schon sehr lange unterwegs.
Von dem hat man viel.
Ist aber fast ein Jahr lang zurückgestellt worden, weil man ganz genau hat müssen überprüfen, wahrwürdige Drittrechte sind jetzt da betroffen, sind da involviert. Man hat eine saubere Risikoanalyse müssen fahren, um eben sich nicht dieser Gefahr auszusetzen. Und das ist insbesondere für öffentliche Verwaltungen natürlich schon eine reelle Gefahr. Mhm. Da geht es meistens ja um sehr viele Arbeitsplätze, oder? Tausende von Arbeitsplätzen. Wenn man sich vorstellt, dass so etwas durchbrechen sollte, dann kann das sehr schwierig werden. Mhm. Aber wie gesagt,
man könnte sich auch vorstellen, dass man das dann relativ schnell behebt. Also das kann man durch das, dass man selber in die Quellen hinschauen kann man das ja dann auch rausnehmen oder kann das probieren, dann hinterher halt zumindest die Komponenten richtig zu lizenzieren.
Absolut, das ist einfach ein zusätzlicher Aufwand, den du musst tragen als Kunde, um sich eben um die sehr komplizierte rechtliche Seite zu kümmern. Mhm. Wobei du eben bei Standardsoftware, und nochmal, das sind wir bei weitem nicht die einzigen, gewisse Vorteile hast. Aber wie gesagt, sehr viele Leute sind immer noch misstrauisch gegenüber dem, was Microsoft in dem Umfeld macht. Genau wegen dem gibt es ja so Leute wie mich. Wir haben in der Schweiz ein sehr gutes Verhältnis zu der Open-Source-Community. Wir sind seit über 3 Jahren eigentlich auch am Investieren in dieser Richtung. Also ich bin Mitglied von CH Open, das ist eine der führenden Open-Source-Vereinigungen in der Schweiz.
Die empfangen dich mit offenen Armen empfangen oder haben immer das Gefühl, da kommt jetzt der Find, wo uns unterwandern.
Auch die Open-Source-Community ist natürlich über einen gewissen Status hinausgewachsen. Ich würde sagen, man begegnet sich heute mit einem sehr gesunden Mass an gutem Respekt. Es wäre sicher vermessen, zu sagen, dass sie Microsoft lieben. Aber
das
man ist sicher auf einem sehr, sehr konstruktiven Level von der gegenseitigen Beziehungen. Was sich insbesondere drin äußert, auch, dass die nächste Open Expo, die im April stattfindet, Microsoft einer der 2 Hauptsponsoren ist. Und auch da könnte ja den Leuten sehr, sehr schräg reinkommen.
Oder? Aber es gibt sicher dann auch solche, die dann finden, das geht jetzt ein bisschen zu weit, oder?
Ja, aber das sind dann meistens auch innerhalb der Open-Source-Community Ideologen.
Die gibt es dort, das ist
natürlich.
Schon so, ja.
Ja, natürlich. Und das gibt es überall, ja. Und dort ist es sehr schwierig, aber mit denen, ehrlich gesagt, suchen wir das Gespräch auch nicht, weil das, eben, wenn man einen Standpunkt hat, dann hat man den.
Schwierig, ja.
Und dann ist es sehr schwierig, um dort etwas rauszuholen. Genau. Und das andere ist, was uns sehr viel Vertrauen bringt in der Open-Source-Community, ist einfach, dass wir brutal ehrlich sind. Also wir, eben, wie gesagt, wir sind eine profitorientierte Firma. Open-Source ist für uns eine Geschäftsmöglichkeit. Und zwar, wenn ich da ganz kurz erklären darf.
Reden wir über das. Wo ist da für uns Geschäft?
Genau. Also, wenn ein Kunde Open-Source-Technologien will einsetzen, Beispiel JBoss, das ist ein Applikationsserver, auf Java-Basis. Wenn er will das Produkt einsetzen, es läuft aber auf der Microsoft-Plattform entweder nicht oder sehr schlecht, was Performance angeht. Also es ist irgendwie, braucht viel Speicher, ist einfach langsam. Mhm. Und er sich dann dazu motiviert sieht, eigentlich zum eben die Microsoft-Plattform verloren und das auf Linux laufen zu lassen oder auf einem anderen Betriebssystem, dann haben wir verloren. Das ist schon weg, oder? Und bis du so einen Kunden wieder zurückbringst, geht es, sag mal, so, weißt, über den Daumen gepeilt, sicher etwa 3 bis 5 Jahre, kannst du wahnsinnig viel Geld und so weiter und so. Dann müssen wir doch dafür schauen.
Ist dein Job hauptsächlich Schadensbegrenzung und Scherben zusammenlassen?
In welcher Beziehung meinst du jetzt?
Also Schadenbegrenzung nach vorne und Scherben zusammenlassen, was Leute, in der Vergangenheit von Microsoft
und abspringen und so belangt. Die schon abgesprungen sind.
Würde ich so nicht sehen, überhaupt nicht, sondern es geht mehr eigentlich in Zukunft, eben genau die Zusammenarbeit, wo man schon verschiedene Pflänzchen eigentlich sieht und verschiedene Sprossen treibt, um die können weiterführen und auf dieser Basis eben auch von dem Vertrauen weiter zusammenzuarbeiten. Aber eben nochmal, Es geht darum, dass ein Kunde seine Open-Source-Produkte kann auf der Windows-Plattform gleich performant, gleich sicher, gleich einfach bedienen, wie das auf Linux der Fall ist. Weil das am Ende des Tages steigert ja den Mehrwert von der Microsoft-Plattform.
Genau, ihr habt auch nicht zu jedem Open-Source-Produkt irgendein Äquivalent, das ihr so anbieten könntet, natürlich.
Zum Beispiel, genau. Und es gibt ganz sicher Produkte, wo ein Kunde, je nachdem, in welcher Situation das er ist, auch finde, dass ein Open-Source-Produkt besser ist als das, was Microsoft anbietet. Mhm. Und das ist sein gutes Recht, aber dann soll er das wenigstens auf unserer Plattform betreiben.
Genau. Jetzt bin ich vor kurzem über eine Open-Source-Plattform, die Codeplex heisst, gestolpert.
Genau.
Und die ist von Microsoft. Mhm. Und dann fragt man sich, was da so ein bisschen drauf ist.
Dort sind Open-Source-Projekte, wie es der Name schon sagt, wo mit Microsoft-Technologien entwickelt worden sind drauf. Also vor allem .NET oder ASP.NET, wo eigentlich ein Äquivalent ist zu SourceForge, wo sich Leute können austauschen, das zur Verfügung stellen, wo man Communities kann bauen kann, und das wird eigentlich auch sehr gut genutzt.
Kommen da nur Produkte von Leute aus dem Internet, oder hat es auch Microsoft-Mitarbeiter, die Sachen anbieten?
Da hat es auch Microsoft-Mitarbeiter, die mitarbeiten. Ich habe vorhin gesagt, es gibt in Redmond ein sogenanntes Open-Source-Laboratorium. Das ist innerhalb von dem Team, wo ich auch dazugehöre. Das sind etwa 15 bis 20 Leute, insbesondere aus der Open-Source-Community, die aber bei Microsoft arbeiten. Und dort versuchen eben verschiedene Distributionen im Zusammenspiel mit unseren Produkten zum Laufen zu bringen und so zum Laufen zu bringen, dass sie tatsächlich eben auch einen gewissen Mehrwert bieten können.
Also ich habe dort ein bisschen umgesucht und habe ein paar Sachen gefunden, aber jetzt nicht so der Hühler, muss ich jetzt sagen. Und habe mich dann doch gefragt, ist das jetzt mehr ein bisschen ein Feigenblatt, oder habe ich einfach die Perlen nicht gefunden, die es da drauf hat?
Du kannst natürlich auch auf SourceForge gehen und dort einmal ein bisschen rumschauen. Ich meine, die erfolgreichsten Open-Source-Produkte laufen auf der Microsoft-Plattform. Also eben Firefox, oder?
Gut, die laufen auch auf der Microsoft-Plattform.
Aber sie haben dort natürlich die grösste Verbreitung und gewinnen somit auch an
Bedeutung.
Oder? Das ist Firefox, Open Office und all diese Sachen. Wo man auch sehr schön sieht, dass sich die zwei Welten eigentlich aufeinander bewegen, ist jetzt, wenn man sich einmal das Produkt Windows Server anschaut. Windows Server 2008, wie er heute auf dem Markt ist, unterstützt verschiedene Open-Source-Technologien nativ. Also zum Beispiel PHP, die Skriptsprache, die insbesondere im Web-Umfeld sehr häufig genutzt wird, die läuft nativ auf dem Windows Server 2008. Und das ist ein Riesenschritt, oder, für eine Firma wie Microsoft, wie man sieht, woher das man kommt, dass man heute Open Source in dem Umfang...
Früher haben wir schon lieber noch ein bisschen eure Active Server Pages und die Geschichten gehabt.
Das sage ich nicht, dass das nicht so ist. Und ich sage aber auch, dass andere Firmen ähnliche Strategien gefahren haben. Die Welt hat sich geändert, Microsoft ändert sich mit der Welt. Wir sehen heute wirklich, dass sich die Open-Source-Welt und Microsoft-Welt oder die kommerzielle Welt aufeinander zubewegen. Du siehst auch auf der Open-Source-Seite eine Kommerzialisierung. Mhm. Oder? Es ist nicht nur so, dass nur mehr uns diesen neuen Herausforderungen anpassen. Also Red Hat, Sun und Novell, die das heute kommerziell machen, die haben auch ihre Herausforderungen, um weiterhin mit Open Source können erfolgreich unterwegs sein. Das ist natürlich so.
Aber es ist dann doch nicht zu erwarten, dass auf dem Codeplex irgendwann einmal der Quellcode vom MS Office zu finden ist.
Nein.
Gibt es da überhaupt keine Gedanken in die Richtung, dass man das zumindest bei irgendeinem Teilprodukt oder so mal könnte probieren, was das könnte auslösen?
Es gibt heute erste Ansätze dazu. Zum Beispiel ein OpenXML. Also OpenXML ist Standarddateiformat von Office 2007. Mhm. Da gibt es verschiedene Konvertoren oder Add-ins, die dann ins Office hineingreifen, die zum Beispiel auf Codeplex verfügbar sind, die Open Source sind. Ich glaube, um ein gutes Bild zu bekommen, muss man halt unterscheiden, dass das Open Source-Geschäftsmodell, wo man sagt, das Wissen, wie eine Software aufgebaut und programmiert ist, soll frei sein. Das soll jedem zugänglich sein. Es wird dann Geld gemacht oder Geld generiert, indem man eben Support, dass man den Leuten hilft, das dann können zu brauchen. Wir haben ganz ein anderes Businessmodell. Wir sagen, wir stellen Innovation her oder wir investieren in Innovation. Das sind etwa 8 Milliarden Dollar pro Jahr. Das Wissen, das dort oder die Software, die dort rauskommt, soll entsprechend auch geschützt sein, damit sie mehr können für Lizenzen oder andere Verträge, die an Dritte zur Weiternutzung können, weiterzugeben. Es sind zwei Businessmodelle, die sich aber gegenseitig überhaupt nicht ausschliessen.
Vielleicht langsam zum Schluss zu kommen. Was kann denn Microsoft von Open Source lernen oder von der Community?
Ich glaube wieder, das sieht man am schönsten eigentlich am aktuellen Windows Server 2008. Wenn man den vergleicht wie mit Produkten aus dieser Reihe, wo älter sind, das sind häufig aus einem Holzstück geschnitzte grosse Produkte. Windows Server 2008 ist modular aufgebaut, wie Linux ja auch. Also es hat nicht mehr einen grossen Klotz in der Mitte, sondern es hat verschiedene Teile, die man je nach Bedarf kann nutzen oder eben nicht nutzen. Lernen kann man auch davon, eben wie jetzt zum Beispiel fremde Technologien auf dieser Plattform können betrieben werden. Das ganze Stichwort Interoperabilität, offene Standards. Mhm. Also wir setzen sehr stark auf offene Standards. Es hat im Frühling letzten Jahr so eine Erklärung gegeben, wo man gesagt hat, es gibt eigentlich vier Prinzipien, die man uns dazu verpflichtet. Und das ist eines davon, dass man eben die Industriestandards auch respektieren tut oder diese gerne noch weiter unterstützt.
Da bin ich dann gespannt, wie schön denn der Internet Explorer 8 zum Beispiel die Webstandards, die schon seit Urzeiten gibt, unterstützt.
Da habe ich jetzt schon eine gute Nachricht, die unterstützt der Astrein.
Kommt er jetzt endlich mal durch den ACID-Test durch, wo er immer mit Pauken und Trompeten durchgeht ist?
Ja. Ja. Da hat er bestanden. Sehr gerne, also, da komme ich sehr gerne nochmal vorbei und tue euch das demonstrieren. Aber der hat da schon bestanden, das sind etwa 2 oder 3 Monate her. Und das ist so. Genau auch so etwas, oder? Also das ist wirklich, das ist eigentlich der Beweis und der Beweis von all diesen Ankündigungen und eben auch das, was ich erzählt habe. Ich meine, da ist zu Recht eine gewisse Vorbehalte sind da. Man will Daten sehen, man will nicht einfach nur leere Worte sehen. Und ich glaube, das, was wir jetzt im letzten Jahr eigentlich gemacht haben, beweist eben, dass da wirklich auch ein gewisser Ernst dahinter steht. Und Internet Explorer 8 ist exakt so ein Beispiel.
Ich würde es mir selber anschauen. Was ist denn dein Lieblings-Open-Source-Produkt-Programm, das du täglich brauchst?
Das ist eine gute Frage. Also ich nehme es jetzt mal an, dass ich es vielleicht nicht einmal weiss, dass das Produkt Open-Source ist. Ich habe daheim ein Multimedia-System, das heisst Sonos. Mhm. Das ist so eine, wo man kann Internetradio hören und MP3s streamen. Sonos, ich glaube Sonos.de ist Dings. Und dort das Betriebssystem ist Linux.
Aha, das kann gut sein, ja.
Genau.
Marc, ganz herzlichen Dank.
Ich danke euch ganz herzlich für die Gelegenheit.
Ja, das wäre in dem Fall Digitalk Nummer 84 gewesen. Feedback, Vorschläge und so weiter auf leben@tagesanzeiger.ch oder besucht uns im Facebook in unserer Gruppe und hinterlasst dort einen Kommentar. Nächste Woche sind Matthias und ich wieder mal außer Haus. Wir sind zu Gast im Leutschenbach und werden uns dort erzählen, was das Schweizer Fernsehen gelernt hat im ersten Jahr von HD Swiss.
Genau, sind wir gespannt. Können wir, glaube ich, sogar ein Studio anschauen.
So. Ja, genau. Sie zeigen uns dann noch ein Studio und ein Regieraum und so weiter. Sind wir wirklich,
ein bisschen am
wirklich gespannt.
Mischpult rumgefetterle.
Ja, das weiss ich nicht, ob es uns da wirklich anwenden. Ja gut, ich hoffe, ihr freut euch so wie wir auf die nächste Woche in dem Fall und wünsche euch eine gute Zeit. Ciao miteinander.
Macht's gut. Tschüss zusammen.
Ciao zusammen.